sind. Die Einwahldaten sind allen Ausschussmitgliedern vorher mitgeteilt worden. Und Sie kennen ja das Prozedere. Das Parlamentssekretariat möchte gern die Anwesenheit wissen. Damit werde ich jetzt die CDU-CSU-Fraktion aufrufen. Da ist drin Frau Dr. Launert und Herr Rief. Habe ich noch jemanden nicht genannt, der drin ist im Chat? Das ist nicht der Fall. Damit komme ich zur SPD. Da ist drin Frau Breimeier, Herr Rix und Frau Yüksel. Habe ich noch jemanden nicht genannt? Das ist auch nicht der Fall. Von der AfD-Fraktion Frau Harder-Kühnel. Gibt es noch jemanden, der nicht genannt worden ist? Das ist auch nicht der Fall. Bei der FDP Herr Seestein-Pauli. Gibt es da noch jemanden, der nicht genannt wurde? Das ist auch nicht der Fall. Die Linke, da ist Norbert Müller hier im Raum und ich bin im Raum. Gibt es noch jemanden, der nicht genannt wurde? Das ist nicht der Fall. Und von Bündnis 90 Die Grünen, Frau Dilligös. Gibt es noch jemanden, der nicht genannt wurde? Dankeschön. Damit haben wir die Anwesenheit geklärt. Ich darf die Kolleginnen und Kollegen noch mal bitten, bitte nicht die Freisprecheinrichtung zu verwenden und möglichst ein Festnetz verwenden. Wir führen heute die öffentliche Anhörung zum Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU, CSU und der SPD. Ein Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über Finanzhilfen des Bundes zum Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder und zur Änderung weiterer Gesetze. Auf der Bundestagsdrucksache 19/29765 durch. Ich begrüße die Mitglieder des Ausschusses, begrüße die Mitglieder der beratenden Ausschüsse, mitberatenden Ausschüsse für die Bundesregierung, den parlamentarischen Staatssekretär Stefan Zierke, der zugeschaltet ist und vielleicht kurz mal sagt.
Guten Tag.
Dankeschön. Hallo. Die Zuschauerinnen und Zuschauer und natürlich begrüße ich unsere Sachverständigen, die alle per Videokonferenz teilnehmen. Ich rufe Sie nacheinander auf und Sie bestätigen bitte kurz, dass Sie da sind. Herr Nils Espenhorst vom Paritätischen Gesamtverband Berlin. Sind Sie da?
Ich bin anwesend. Guten Tag.
Dankeschön. Guten Tag. Heinz Hilgers vom Kinderschutzbund Berlin.
Ja, ich bin da. Guten Tag.
Hallo, ich grüße Sie. Miriam Hoheisel vom Verband Alleinerziehender Mütter und Väter Berlin. Wir haben uns eben gerade schon gesehen. Professor Dr. Michael Klund von der Hochschule Magdeburg-Stendal.
Ja, guten Tag, ich bin da.
Ebenfalls da, Dankeschön. Martin Künkler vom DGB-Bundesvorstand.
Herzliche Grüße in die Runde.
Dankeschön. Jörg Friese, Vertreter der Bundesvereinigung der Kommunalen Spitzenverbände.
Hallo, vielen Dank, ich bin da.
Ebenfalls da. Das ist schön. Ich weise noch mal darauf hin, dass die Anhörung live auf der Homepage des Deutschen Bundestages übertragen wird. Es wird ein Wortprotokoll erstellt, welches dann im Internet abrufbar sein wird. Außerdem sind Bild- und Tonaufzeichnungen anderer Personen nicht gestattet, es sei denn, sie sind Vertreter der Medien. Ebenso bitte ich während der Anhörung die Benutzung auf die Benutzung von Mobiltelefonen zu verzichten. Weiterhin weise ich darauf hin, dass die Stellungnahmen der Sachverständigen im Internet eingestellt wurden. Und ich komme zum Ablauf unserer öffentlichen Anhörung. Wir haben vorgesehen, ein Eingangsstatement der Sachverständigen von jeweils 3 Minuten, eine Frage- und Antwortrunde der Fraktionen mit 60 Minuten. Und die Frage- und Antwortrunde wird natürlich aufgeteilt entsprechend der Stärke der Fraktionen im Deutschen Bundestag. Wir haben uns darauf Anfang dieser Legislaturperiode verständigt, in der Obleuterunde, dass die Fragekontingente der Fraktionen der CDU, CSU und der SPD-Fraktion in 2 Blöcke aufgeteilt werden. Ich will noch mal darauf hinweisen, dass die einzelnen Zeiten über die Uhr gestoppt werden, die für alle in der Videokonferenz meistens unten rechts sichtbar sind. Ich bitte Sie auch, diese Uhr im Blick zu behalten. Eine halbe Minute vor Ablauf der Redezeiten würde ich dann unsere wunderschöne Glocke in Gang setzen. Wir beginnen nun mit der öffentlichen Anhörung zum Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU, CSU und der SPD zur Änderung des Gesetzes über Finanzhilfen auf der Bundestagsdrucksache 19/29765. Zunächst bitte ich die Sachverständigen um ein dreiminütiges Eingangsstatement. Und da beginnt Herr Espenhorst, bitte. Sie haben das Wort.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Sehr geehrte Abgeordnete, die Maßnahmen in dem Gesetzentwurf sind zu begrüßen. Aber das darf niemanden zu der Annahme verleiten, dass damit den Bedarfen von Kindern und Jugendlichen Genüge getan wird. Für viele junge Menschen waren die vergangenen 14 Monate mit vielen Entbehrungen, einer hohen Einschränkung der Entfaltungsmöglichkeiten und hohem Druck verbunden. Bei Kindern und Jugendlichen aus einkommensschwachen Familien kommt zusätzlich vielfach das Gefühl des Abgehängtseins hinzu. Und denen sagen wir jetzt, danke für eure Geduld. Hier sind 100 Euro und ein bisschen Nachhilfe. Gönnt euch mal was. Bei aller Sinnhaftigkeit der in dem Gesetzentwurf zu findenden Änderungen sind die Maßnahmen deutlich zu klein. Der Effekt wird verschwindend gering sein. Schon vor der Pandemie war die staatliche Unterstützung von jungen Menschen in Armutslagen unzureichend. Durch die vielfachen Einschränkungen in der Pandemie sind zusätzliche Unterstützungsbedarfe aufgetreten. Im Bundestag gibt es leider keine Mehrheit für eine grundsätzliche Verbesserung etwa in Form einer Kindergrundsicherung. Aber es wäre doch zu hoffen, dass es eine Mehrheit dafür gibt, die pandemiebedingten Bedarfe von jungen Menschen aus Familien mit geringem Einkommen zu decken, um die Benachteiligungen nicht noch größer werden zu lassen. Wir sollten nicht sehenden Auges hinnehmen, dass systematisch manche Kinder und Jugendliche zu Verlierern der Pandemie werden. Die Maßnahmen aus dem Aktionsprogramm Aufholen nach Corona können nur ein erster Schritt sein, um die Unterstützung und Angebote für Kinder, Jugendliche und Familien zu stärken und auszubauen. Es geht nicht um einen einmaligen Bonus, da die Folgen der Pandemie noch lange spürbar sein werden. Wie die Bundesregierung agiert, lässt sich etwa auch an der Kindertagesbetreuung darstellen. Es sollen neue Sprachkitas ins Leben gerufen werden, ohne dass es eine Perspektive über die Laufzeit von 18 Monaten hinaus gibt. Das fünfte Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung, das eben mit dem vorliegenden Gesetzentwurf verlängert werden soll, verzögert die Entscheidung über die weitere Beteiligung des Bundes am Ausbau der Kinderbetreuungsplätze. Es werden jetzt eigentlich die Bauanträge müssten bewilligt werden, die sich in manchen Großstädten stapeln und nicht entschieden werden. Wenn diese Entscheidungen nicht getroffen werden, nicht nur im Bereich der Kindertagesbetreuung, sondern in der gesamten Infrastruktur der Kinder- und Jugendhilfe, dann verlieren wir wertvolle Zeit. Ich danke für die Aufmerksamkeit, so viel in aller Kürze.
Vielen Dank, Herr Espenhorst. Der nächste ist Herr Hilgers, bitte. Ihr Eingangsstatement.
Ja, Frau Vorsitzende, sehr verehrte Abgeordnete, ich schließe mich dem, was Herr Espenhorst gesagt hat, in allen Punkten an, will aber Folgendes ergänzen. Es ist sehr sachgerecht, dass Sie hier eine Verlängerung der Investitionszeit und der Möglichkeiten für den Kita-Bereich schaffen, weil der Weg immer sehr lange ist vom Bundesgesetzgeber über die Länder bis zu den Kommunen, und die müssen ja dann auch noch planen und ausschreiben. Und deswegen ist das eine sachgerechte und richtige Entscheidung. Zweitens zum Thema Lernförderung. An dem Thema begrüßen wir insbesondere, dass Sie den Eltern das Geld anvertrauen. Das ist längst überfällig. Die anspruchsberechtigt sind. Und wenn Sie bedenken, dass ja nur 50% der Kinder überhaupt zum Beispiel bei Aufstockern die Grundleistung bekommen, weil sie die anderen 50% nicht erreichen, und nur 35% beim Kinderzuschlag, dann bedeutet das ja, dass sie da nur 5 bzw. 7,5% erreicht haben. von denen, die in der materiellen Situation leben. Wenn Sie das Geld den Eltern geben, wie diese 100 Euro, dann erreichen Sie viel mehr. Ich hätte mir gewünscht, dass der Betrag höher gewesen wäre. Bei der Lernförderung ist die Situation ja noch viel dramatischer. Es sind gerade mal 11% erreicht worden im vergangenen Jahr, in einem Jahr, in dem die Situation besonders dringend war, dass Lernförderung zusätzlich gegeben wurde. Und da sind Vereinfachungen dringend notwendig. Auch das wird sehr begrüßt. Auch da würde ich mir wünschen, man würde den Eltern mehr vertrauen. Es gibt alle Untersuchungen, die wir kennen, vom Zentralinstitut der deutschen Wirtschaft bis hin über die Arbeiterhofer, die Diakonie in Braunschweig, alle, die das hier untersucht haben, kommen zu dem Ergebnis, dass immer weit über 90% der Eltern sehr sachgerecht mit dem Geld umgehen. Und dann erreichen sie auch über 90% der Kinder. Während wenn sie es mit dieser Bürokratie kontrollierend machen, bleiben sie bei niedrigen Zahlen von 14 und 11%. Also das wird begrüßt, dass sie hier einen Schritt auch gehen in mehr Vertrauen. Das sollte grundsätzliche Haltung werden in der Förderung der Familie.
Vielen Dank. Und die nächste ist Frau Hoheisel, bitte.
Ja, vielen Dank. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, wir danken für die Einladung zur Anhörung und zur Möglichkeit zur Stellungnahme. Da uns diese recht kurzfristig nämlich heute Morgen erreicht hat, beschränke ich mich mal in meinem Statement auf einen Aspekt. Und zwar auf Artikel 2, Änderung des Bundeskindergeldgesetzes, Punkt 2. Also auf die Regelung des Verhältnisses von Kinderzuschlag und Kindesunterhalt. Hierzu hatten wir als FAMF dringenden Handlungsbedarf angemahnt. Insofern begrüßen wir ausdrücklich die geplante Klarstellung, dass der Kinderzuschlag als Einkommen des Kindes nicht auf den Barunterhalt des Kindes angerechnet werden soll. Somit kann er in dem Haushalt verbleiben, in dem er beantragt, bewilligt und gebraucht wird. Sie fragen sich, vielleicht ist das nicht eine Selbstverständlichkeit, worum geht es überhaupt? Nach der Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 28. Oktober 2020 mindert der gewährte Kinderzuschlag im Rahmen der Unterhaltsberechnung als Einkommen des Kindes in voller Höhe den Unterhaltsbedarf des Kindes. Wenn ein alleinerziehender Kinderzuschlag erhält, fällt der Kids durch diese Verrechnung mit dem Kindesunterhalt in ihrem Haushaltsbudget entfällt er und kommt dem Elternteil zugute, bei dem das Kind gar nicht seinen Lebensmittelpunkt hat. Das Ziel des Kinderzuschlags, den Familienverband, in dem das Kind lebt, zu stärken und ein Abrutschen ins SGB II zu verhindern, wird somit durch die Rechtsprechung des BGHs konterkariert. Anspruchsberechtigt für den Kinderzuschlag ist zwar allein der Haushalt, in dem das Kind lebt. Durch die BGH-Rechtsprechung kommt der Kids jedoch einseitig dem Barunterhaltspflichtigen zugute, in dessen Haushalt das Kind gerade nicht lebt, und zwar unabhängig von seinen Einkommensverhältnissen. Anspruchsberechtigung für den Kinderzuschlag und finanzielle Besserstellung durch den Kinderzuschlag werden sozusagen umgedreht. Der Kinderzuschlag wird in der Konsequenz zu einer Sozialleistung für den gegebenenfalls sogar gut verdienenden beamtheitspflichtigen Elternteil. Die armutsvermeidende Wirkung des Kinderzuschlags wird für Alleinerziehende und ihre Kinder durch die Praxis der Rechtsprechung verhindert. Unterm Strich kommt der Kinderzuschlag nur noch Paarfamilien zugute und in Trennungsfamilien den gegebenenfalls sogar gut verdienenden Barunterhaltspflichtigen. Auch hilft der Kinderzuschlag den Alleinerziehenden nicht mehr bei der Vermeidung von Bezug des Arbeitslosengeldes II. Seine Wirkung wird praktisch ausgehöhlt, seine Intention ad absurdum geführt. Offen ist zudem die Frage, wie in der Praxis die verschärfte Wechselwirkung zwischen Kinderzuschlag und Kindesunterhalt zu handeln ist. Unterhalt wie auch Unterhaltsvorschuss sind vorrangig zum Kids und reduzieren als Einkommen des Kindes die Höhe des Kinderzuschlags um 45%. Der Kinderzuschlag wird nach BGH voll auf den Unterhalt angerechnet. Offen hat der BGH gelassen, was Henne und was Ei ist und vor allem, wovon das Kind im alleinerziehenden Haushalt leben soll. Insofern begrüßen wir ausdrücklich diese wichtige Klarstellung, die wir als FAMF an die Politik herangetragen haben.
Vielen Dank. Und
um es gleich zu sagen, ich muss leider um 3:45 los. Also ich bin alles ja quasi spontan in diese Anhörung gesprungen. Ich bitte das jetzt schon zu entschuldigen.
Alles klar, vielen Dank. Und der nächste ist Professor Dr. Klund, bitte.
Ja, vielen Dank. Nochmal einen guten Tag, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Anwesende. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ja, Fristverlängerung, Unterhaltskinderzuschlagsregelung, Verlängerung auch der Akuthilfen sicherlich relativ unstrittig sind, kann ich mich da meiner Vorrednerin und meinen Vorrednern anschließen und würde mich vorwiegend auf den Bereich des Aufholpaketes konzentrieren, der mit dem Kinderfreizeitbonus verbunden ist. Wenn wir uns schon den Regierungsentwurf Anfang dieses Jahres anschauen zu Kinderrechten ins Grundgesetz, haben wir ja gesehen, dass die Auseinandersetzung mit dem Kindeswohl und der Partizipation mit der Kinderarmut und den Kinderrechten insgesamt, gerade auch in Corona-Zeiten, äußerst wichtig ist. Denn dass der Gesetzentwurf der Bundesregierung das Kindeswohl nicht vorrangig berücksichtigen möchte, sondern nur angemessen, und dass Beteiligungsrechte der Kinder und Jugendlichen nur auf rechtliches Gehör beschränkt werden und nicht umfassend gelten sollen, stellt einen Rückschritt zum Status quo der seit 1992 als Bundesgesetz verankerten UN-Kinderrechtskonvention dar. Womöglich könnte man das jetzt auch als Ausdruck der realen Umsetzungsprobleme bei den Kinderrechten in der Corona-Krise ansehen. Und damit wären wir jetzt auch wieder bei unserem Aufholpaket. Denn dem geht es schon mit seinem Kinderfreizeitbonus relativ ähnlich. Denn um es jetzt mal so in dem Bild von Andersen, Kaiser des Kaisers neuen Kleidern zu bleiben, der Kaiser ist schon ziemlich nackt. Was die Regierung also zu geben bereit ist, ist nicht annähernd das, was sie den deutschen Kindern schuldet. Laut dem Entwurf geht es um Aufholen, Unterstützen, Abmildern, Bewältigen. Aber wer muss eigentlich was aufholen? Sind das die Kinder oder ist das die verantwortliche Politik? Hier, wie schon bei so vielen anderen Corona-Maßnahmen, zeigt sich auch ein Ansatz neoliberaler Reprivatisierung sozialer und gesellschaftspolitisch erzeugter Probleme. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf, selbstverständlich, richtige Richtung, aber jeder Schritt aus einer Sackgasse erscheint wie ein Schritt in die richtige Richtung. Der Kinderfreizeitbonus ist unzureichend, was ja auch der Paritätische gut feststellen kann. Weder dem Bedarf der Kinder wird er gerecht, die mehr als einen Bonus benötigen, noch die finanziellen Mehrausgaben von Familien werden wirklich ausreichend kompensiert. Was schuldet also die Gesellschaft ihren Kindern? Eigentlich ein Aufholpaket für die versäumte Bildungs-, Sozial- und Familienpolitik, ein Aufholpaket in Sachen Kindeswohlvorrang und Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention, Aufholpakete für mehr Personal in kleineren Klassen, Aufholpaket für Kinder- und Jugendhilfe, Aufholpaket für die bislang mangelhafte Familienbildungs- und Sozialpolitik gegen Kinderarmut. Denken Sie an die neuesten Erkenntnisse zum Kinderzuschlag oder zum Bildungsteilhabepaket. Wie auch der Deutsche Kinderschutzbund fordert, es ist also wichtig, weiterhin ein Gesamtpaket gegen Kinderarmut zu erstellen. Und denken Sie mal nur so an die Investitionsbedarfe, die da jetzt in den letzten Jahren deutlich gezeigt haben. Es geht um wesentlich mehr, um ein Vielfaches dessen, was jetzt mit dem Aufholpaket beschrieben worden ist. Vielen Dank.
Vielen Dank. Und der nächste ist Herr Künkler vom DGB-Bundesvorstand, bitte.
Ja, ich bedanke mich ganz herzlich im Namen des DGB für die Möglichkeit, dass wir hier heute Stellung nehmen können. Der DGB bewertet den Gesetzentwurf grundsätzlich positiv. Die bei zwei Sachverhalten vorgesehenen Fristverlängerungen sind aus unserer Sicht sachgerecht und auch sinnvoll. So wird sichergestellt, dass Finanzmittel für den Kita-Ausbau nicht verfallen. Und zum anderen wird sichergestellt, dass Beschäftigte Pflege und Beruf auch weiterhin ein bisschen besser miteinander vereinbaren können. Der Kinderfreizeitbonus ist zwar aus Sicht des DGBs noch viel zu niedrig und noch nicht bedarfsdeckend. Darauf wurde ja schon mehrfach hingewiesen, das teilen wir. Nichtsdestotrotz ist der Kinderfreizeitbonus, so denken wir, eine spürbare Unterstützung und eine wichtige Hilfe für einkommensschwache Familien. Und er wird es ermöglichen, dass Freizeitaktivitäten zumindest ausgeweitet werden können. Ich will in meinem Eingangsstatement auf zwei konkrete Punkte hinweisen, bei denen aus unserer Sicht dringend nachgebessert werden sollte. Einmal der Kinderfreizeitbonus. Da ist ja vorgesehen, dass es eine automatische Auszahlung ohne Antragserfordernis geben soll für die Personengruppen, die SGB-II-Leistungen beziehen und für die Haushalte, die den Kinderzuschlag beziehen. Wir haben das Problem, dass ein Antragserfordernis vorgesehen ist für die Haushalte, die Wohngeld oder Sozialhilfe beziehen. Der DGB regt hier an, dass hier nach einer Lösung gesucht werden müsste, dass für alle leistungsberechtigten Kinder eine automatische Auszahlung ohne Antrag erforderlich ist. Denn Sie wissen das, wenn ich den Antrag fordere, wird das dazu führen, dass diese notwendige Hilfe bei sehr vielen Haushalten nicht ankommen wird. Den anderen Nachbesserungsbedarf sehen wir beim Kinderzuschlag. Ich schicke voraus, wir unterstützen das uneingeschränkt, die Intention, dass wieder der Nachrang des Kinderzuschlags gegenüber Unterhaltsansprüchen hergestellt werden soll. Problematisch und kritikwürdig finden wir jedoch eine Detailregelung in § 6a Absatz 3 Satz 4. Und zwar schlägt der DGB vor, dass die Anstrengungen, die Haushalte unternehmen müssen, um Unterhaltsansprüche geltend zu machen, und insbesondere der Antrag Unterhaltsvorschuss, dass diese Dinge auch noch während des Bezugs von Kinderzuschlag möglich sein müssen. Denn die jetzige Regelung wird dazu führen, dass ganz viele Anträge abgelehnt werden müssen, weil diese Schritte vorab nicht gegangen wurden. Und da steht es kontraproduktiv dagegen, dass wir doch alle ein Interesse haben sollten, dass der Kinderzuschlag weniger in Anspruch genommen wird. Soweit. Danke für die Aufmerksamkeit.
Vielen Dank. Und der Letzte in der Runde, Herr Frese, bitte. Sie haben das Wort für Ihr Statement.
Ja, herzlichen Dank, Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren. Ich glaube, ich kann es relativ kurz machen. Im Gegensatz zur Anhörung eben davor haben wir weitestgehend Zustimmung. Ausdrücklich begrüßen wir zahlreiche Regelungen. Es geht eigentlich eher um Gesetzestechnik. Darauf haben wir in unserer schriftlichen Stellungnahme hingewiesen im Hinblick auf das womöglich zuständig werden von zwei Behörden für einen denselben Fall, für ein dasselbe Kind. Da haben wir ein Verfahren vorgeschlagen, wie man es vielleicht etwas einfacher regeln kann, ohne dass es zu dem unzulässigen Aufgabendurchgriff des Bundes auf die kommunale Ebene führen würde. Ich will das hier an dieser Stelle nicht ausführen. Das ist ja reine Gesetzestechnik. Wäre schön, wenn Sie dem folgen könnten. Wir halten das für die deutlich weniger verwaltungsaufwendige und auch für die Betroffenen wesentlich bessere Lösung. Vielen Dank.
Vielen Dank. Vielen Dank allen für Ihre Eingangsstatements. Und wir kommen nun zur Frage- und Antwortrunde der Fraktionen mit 60 Minuten. Ich rufe die Fraktionen nacheinander auf. Sie haben ein gewisses Zeitbudget zur Verfügung und bitte Sie, dass Sie die Fragen an maximal zwei Sachverständige richten. Damit beginnen wir mit der CDU-CSU-Fraktion. 10 Minuten und Frage in den Chat, wer macht es? Von der CDU-CSU-Fraktion.
Das mache ich, Mike Beermann.
Herr Beermann, Sie haben das Wort.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Erste Frage an Frau Hoheise von VANV. Den Änderungsbedarf beim Kinderzuschlag aufgrund einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs, den hatten Sie in der jüngsten Vergangenheit sehr deutlich gemacht. Der Unionsfraktion war es wichtig, dieses Anliegen kurzfristig mit diesem Gesetz auch umzusetzen. Könnten Sie noch einmal deutlich machen, warum aus Ihrer Sicht ein dringender Handlungsbedarf besteht? Und ist das Anliegen mit der Regelung im Gesetzentwurf auch ausreichend umgesetzt?
Danke schön. Frau Hoheisel, bitte.
Ja, vielen Dank für die Frage, Herr Beermann. Ja, mit dem von uns kritisierten BGH-Urteil ist die Verrechnung des KITS mit dem Kindesunterhalt ja bereits geltende Rechtslage und damit absehbare Praxis der Rechtsprechung. Und was wir sagen können ist, dass in die unterhaltsrechtlichen Leitlinien der Familiensenate des Kammergerichts Berlins, also regional für Berlin, für das Jahr 2021 bereits der Hinweis aufgenommen worden ist, dass der Kinderzuschlag in voller Höhe auf den Barunterhalt des Kindes anzurechnen ist. Und ohne diese Korrektur ist absehbar, dass eine Verrechnung in die weiteren regionalen Richtlinien der OLGs einfließen wird. Außerdem ist davon auszugehen, da wir ja also eine bestehende Rechtslage haben, in Unterhaltsprozessen auch fündige Anwälte und Anwältinnen sich auf diese Rechtslage beziehen werden und gute Argumente für die Verrechnung haben würden. Deshalb sehen wir dringend Handlungsbedarf. Sehen die Korrektur im Bundeskindergesetz als eine gute Klarstellung und Korrektur an, bevor die Rechtsprechung wirklich in der Fläche zum Tragen kommt. Und eine Anmerkung, der KITS war ja viele Jahre Alleinerziehenden nicht so gut gekommen, wegen der hundertprozentigen Anrechnung von Unterhalt und Unterhaltsvorschuss. Es wurde explizit 2019 mit dem starken Familiengesetz verbessert. Der Kinderzuschlag wurde für Alleinerziehende geöffnet. Kindeseinkommen wird nur noch zu 45% angerechnet. Jetzt Alleinerziehende zu vermitteln, die seitdem Anträge gestellt haben und den Kinderzuschlag beziehen, warum das auf einmal doch nicht mehr sein soll, wäre nicht zu vermitteln. Von daher ist es wirklich wichtig, dass jetzt dringend diese Klarstellung vorgenommen wird, die wir ausdrücklich sehr begrüßen.
Dankeschön. Herr Bermann, Ihre nächste Frage.
Vielen Dank, Frau Hoheisel. In diesem Zusammenhang hätten Sie dort noch ein, zwei Hinweise für uns, wo Sie im aktuellen Gesetzprozess noch Änderungen vornehmen würden oder was aus Ihrer Sicht gerade eben auch mit Hinblick auf Alleinerziehende wichtig ist?
Frau Hoheisel, bitte, Ihre Antwort.
Ich denke, ich möchte mich in vielen Punkten meinen Vorrednern anschließen. Der Gesetzentwurf wirft ja auch sehr grundlegende Fragen auf. Dazu, was in den Regelbedarfen für Kinder enthalten ist, was jetzt durch den Kinderfreizeitbonus abgedeckt werden kann, was Eltern auch quasi an Vertrauen entgegengebracht wird, also das Verhältnis von Sach- und Geldleistungen, die ich natürlich gerne in diesem Gesetzentwurf behandelt sehen würde. Aber ich denke, das sind Fragen für die kommende Legislatur.
Dankeschön, Herr Bermann, bitte.
Danke, Frau Hoheisel. Meine nächste Frage geht dann an Herrn Frese von den Kommunalen Spitzenverbänden. Herr Frese, welche Bedeutung hat aus Ihrer Sicht die Fristverlängerung für das Investitionsprogramm der Kinderbetreuungsfinanzierung für die Kommunen, Städte und die Landkreise?
Herr Frese, bitte, Ihre Antwort.
Ja, herzlichen Dank. Das kann ich relativ kurz machen. Wir haben dadurch mehr Zeit, um das Geld umzusetzen. Und dadurch ist es von großer Bedeutung, denn es gibt ja immer wieder die Kritik, dass bereitstehende Investitionsmittel nicht verausgabt werden. Und wir geben uns da größte Mühe. Aber Herr Lübking hat ja eben schon, Sie waren ja selbst dabei, auch zu anderen Fragen, Investitionsfragen und Fördermitteln Aussagen getätigt. Die sind einfach so, dass es eben Schwierigkeiten macht. Wir haben nicht für alles Pläne in der Schublade. Wir haben natürlich auch Personalbedarf, nicht nur im sozialpädagogischen und Erzieherinnenbereich, sondern auch im Bereich der Bauverwaltung. Und wir haben natürlich auch in manchen Gegenden schlicht Probleme, Bauhandwerk sozusagen zu verpflichten, weil die auch gut ausgelastet sind, um es mal vorsichtig zu formulieren. Also insofern gibt es auch Erfordernisse, um das sozusagen etwas zu strecken und die Gelder, die dann wirklich auch dringend gebraucht werden, das ist ja gar nicht die Frage, um die auch umzusetzen.
Danke. Dankeschön. Und Herr Bermann, Ihre nächste Frage.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank, Herr Frese. Eine Frage hätte ich dann noch an Sie, Herr Frese, und zwar in Bezug auf die im Gesetzentwurf enthaltene Lernförderung. Mich würde interessieren, ob Sie als kommunale Spitzenverbände sich auch Gedanken gemacht haben, wie Sie diese enthaltene Lernförderung beispielsweise bewerten, ob die ausreichend ist oder ob Sie dazu noch andere Argumente hätten für uns.
Herr Frese, bitte.
Ja, vielen Dank. Also ich glaube, die Äußerungen von Vorrednerinnen und Vorrednern eben haben deutlich gemacht, genug ist es nie, überspitzt gesagt. Es geht immer mehr, und das meine ich jetzt gar nicht im negativen Sinne, sondern dass man das tatsächlich auch noch mehr sinnvoll nutzen könnte. Je mehr Geld fließt, desto schwieriger wird die richtige Allokation, wie man so schön sagt. Also man muss dann ja auch die richtigen erreichen. Denn auch dann wird es ja sozusagen noch notwendiger, dann auch eine genaue Zielgruppe zu erreichen. Und das deswegen haben wir uns zur Frage, ob es sozusagen auch mehr sein können oder nicht, jetzt nicht geäußert. Natürlich könnten es auch ein Tick mehr sein, gar keine Frage. Aber wo da jetzt die Grenze ist und wo es dann auch aufhört, noch sinnvoll zu sein, das wird dann extrem schwierig, weil es natürlich Einzelfälle gibt und vielleicht auch mehr als Einzelfälle, wo man noch deutlich mehr draufpacken müsste, um sozusagen möglich das zu erreichen, was alles in den vergangenen Monaten kaputt gegangen ist. Also ich glaube, das ist aber der richtige Ansatz, jetzt erstmal zu geben, dieses Geld und dann nachzusteuern, wenn man merkt, da müssen wir gezielt nochmal nachsteuern in bestimmten Bereichen. Das sollten wir dann aber auch tun in einigen Monaten.
Dankeschön. 3,5 Minuten noch. Herr Bermann, Ihre nächste Frage.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Danke, Herr Frese. Die Frage geht an den DGB. Sie erwähnten ja in Ihrer Stellungnahme, dass der Gesetzentwurf aus Ihrer Sicht noch Nachbesserungsbedarf beim Kinderzuschlag im Hinblick auf die Verfahrensabfolgen hat. Könnten Sie das bitte noch einmal etwas genauer ausführen, was Sie dort gerne konkretisiert hätten?
Herr Künkler, bitte.
Ja, was aus unserer Sicht unproblematisch ist, ist die konkrete Regelung, die besagt, dass der Kinderzuschlag Unterhaltsansprüche unberührt lassen soll. Das wird jetzt neu festgestellt und klargestellt. Das ist gut und richtig und muss auch so sein. Probleme haben wir bei der Regelung. die besagt, dass Kinderzuschlag nur bewilligt werden kann, wenn vorher die geforderten Anstrengungen zum Geltendmachen des Unterhaltsanspruchs gemacht werden oder mindestens Unterhaltsvorschuss geleistet wird. Da den potenziellen Leistungsberechtigten diese Verfahrensabfolge erst um Unterhalt kümmern oder Unterhaltsvorschuss beantragen, dann erst habe ich einen Anspruch auf Kids, nicht bekannt ist, haben wir die große Sorge, dass vielfach die Anträge abgelehnt werden müssen, obwohl die Leute eigentlich leistungsberechtigt wären, nur weil diese Verfahrensabfolgen nicht in der richtigen Reihenfolge gemacht wurden. Deshalb wäre unser Vorschlag, dass man nach Aufforderung diese Schritte auch noch holen können muss, wenn man schon in Kinderzuschlagbezug ist. Eine Neuregelung könnte sich vielleicht daran orientieren, an der Regelung 145 SGB III zur Nahtlosigkeit, weil da haben wir einen ähnlichen Fall. Da fordern die Ämter auf, Reha oder Rente zu beantragen und wer der Anforderung nachkommt, dann gilt die Fiktion, dass dieser Antrag rechtzeitig und früher gestellt worden wäre. Das könnte vielleicht auch hier eine Lösung sein, um eine Zunahme an ablehnenden Anträgen beim Kinderzuschlag zu vermeiden.
Vielen Dank. Herr Beermann, noch eine kurze Frage.
Würde ich in der zweiten Fragerunde dann machen. Vielen Dank.
Vielen Dank. Damit kommen wir zur Fragerunde der AfD-Fraktion. 8 Minuten und Frau Haader-Kühnel, Sie haben das Wort.
Ja, ganz herzlichen Dank nochmal an die Sachverständigen. Guten Tag nochmal in die Runde. Meine erste Frage geht an den Herrn Espenhorst. Im Gesetzesentwurf ist davon Rede, dass Kapazität aufgrund von erforderlichen Hygienekonzepten bestanden und bestehen und neue umfassende Hygienekonzepte umgesetzt werden.
Dankeschön.
Wie kann man sich dieser Regelung ganz konkret, hören Sie mich?
Ja, Sie sind etwas
ganz konkret vorstellen. Haben Sie da vielleicht Beispiele zu?
Okay, ja, ich weiß nicht, ob jetzt der Herr Espenhorst die Frage so verstanden hat, weil Sie zwischendurch mal kurz abgehackt waren. Herr Espenhorst, Sie haben das Wort.
Es geht um das Investitionspaket, Programm, nehme ich an. Der Betrieb in der Kindertagesbetreuung musste ja komplett umgestellt werden. Wir haben große Kindertageseinrichtungen mit über 100 Kindern teilweise. Und dann hieß es auf einmal Kontaktbeschränkungen, nur noch in Kleingruppen arbeiten. Und das bedeutet dann eben, dass man dafür sorgen muss, dass in der gesamten Einrichtungen Wege getrennt werden, dass Belüftungskonzepte erstellt werden, dass jeder Raum ausreichend belüftet werden kann, dass man Stellwände in den Innen- und Außenbereichen errichtet, damit alle Kinder da auch getrennt voneinander in der Kita sein können. Und insofern gibt es da schon erhebliche Mehraufwendungen. Hinzu kommen dann noch Utensilien wie Handschuhe, Masken, Desinfektionsmittel und jetzt natürlich auch die Corona-Tests, die ja regelmäßig angewendet werden müssen. Und da das Ganze Ländersache ist, ist die Finanzierung relativ komplex und relativ schwierig. Insofern war es schon sinnvoll und richtig, dass das Investitionspaket da auch die Hygieneausstattung berücksichtigt. Übrigens sollte auch die digitale Ausstattung berücksichtigt werden, was auch sinnvoll ist. Allerdings haben wir keine Zahlen darüber, inwieweit die Länder und Kommunen davon überhaupt Gebrauch gemacht haben. Das heißt, ob die Mittel des Bundes auch wirklich für die Ausstattung der Hygiene benutzt wurden, ist bislang noch nicht erhoben worden. Da warten wir auch noch auf Auskünfte des Familienministeriums, das etwas zu konkretisieren.
Vielen Dank. Frau Haader-Kühnel, Ihre nächste Frage.
Meine herzlichen Dank. Sie haben eben schon kurz das Thema Digitalisierung angesprochen. Der Gesetzesentwurf wird ja auch damit begründet, dass eine Notwendigkeit der Digitalisierung in Kindertageseinrichtungen besteht. Digitalisierung kann ja jetzt vieles bedeuten. Es kann um organisatorische Abläufe gehen und um Verbesserungen. Es kann aber auch um Arten der Betreuung, der Beschäftigung der betreuten Kinder gehen, was sehr unterschiedliche Implikationen in sich birgt. Um welche Art der Digitalisierung geht es hier und wie kann man sich das genauer vorstellen? Danke.
Dankeschön. Ich denke, die Frage geht auch an Herrn Espenhorst, ja? Herr Espenhorst, Sie haben die Antwort.
Danke. Zu als die Kontaktbeschränkung und der Notbetrieb losging, musste ja kurzfristig umgestellt werden und da zeigte sich die erheblichen Defizite in der Digitalisierung und zwar auf allen Ebenen. Sie haben das eben angesprochen. Es gibt verschiedene Arten der Digitalisierung. Das meiste bezieht sich nicht auf die Arbeit mit Kindern, sondern da geht es tatsächlich um die Verwaltung und um die Kommunikation mit den Eltern. Also in vielen Kindertageseinrichtungen wird vielfach noch mündlich bzw. per Aushang kommuniziert. Und insofern gibt es manche Kindertageseinrichtungen, die sich den Computer immer noch mit dem Bürgermeister oder mit dem Pfarrer teilen. Und dann war es für die ein relativ großer Aufwand, dann diesen regelmäßigen Kontakt über den Computer herzustellen. Und da das Problem ist, dass Anschaffungskosten in der Regel oder vielfach in den Kostensätzen nicht enthalten sind, war es für die auch gar nicht möglich, unterjährig einen Computer anzuschaffen oder eine digitale Infrastruktur zu schaffen, in nennenswerter Größe, um möglichst viele Fachkräfte mit Computern auszustatten. Es geht ja nicht nur darum, dass man da einen Computer braucht, sondern dass man viele Fachkräfte hat, die dann plötzlich alle gefordert waren, digital zu kommunizieren. Und insofern gibt es da einen großen Investitionsbedarf in dem Bereich, dass Fachkräfte, Leitungskräfte mit Computern, mit Tablets, mit Druckern, mit Routern, mit allem Möglichen, was dazugehört, ausgestattet werden. Die pädagogische Arbeit ist davon nicht so stark berührt. Es nimmt zwar zu, dass die digitalen Endgeräte auch im Kontakt mit Kindern angewendet werden. Und das ist, glaube ich, auch sinnvoll, weil wir in einer Welt leben, die zunehmend digital stattfindet. Und insofern brauchen diese Kinder diese Erfahrungen auch. Ich denke auch, dass dieser Digitalisierungsbedarf nach der Pandemie größer ist als während der Pandemie, weil viele Kinder jetzt während der Pandemie Kontakt haben mit digitalen Geräten, da auch große Kompetenzen entwickelt haben. Und dann kommen die nach der Pandemie wieder in die analoge Kita und alles, was sie gelernt haben, wird nicht weiter aufgegriffen. Insofern ist es auch eine Frage von Förderung, von Resilienz von Kindern. Wenn man darauf aufbaut, was sie in der Vergangenheit mitgenommen haben, was sie während der Pandemie sich auch selber angeeignet haben. Und insofern ist der Bedarf, der Handlungsbedarf im Bereich der Digitalisierung nach der Pandemie vielleicht sogar noch größer als vorher, weil wir die Kinder da nicht im Regen lassen stehen dürfen, von den Fachkräften mal ganz zu schweigen.
Vielen Dank. Noch anderthalb Minuten gut. Frau Harder-Kühnel, noch eine kurze Frage.
Ja, an den Herrn Hilgers. Im Gesetzesentwurf soll auch eine Zugänglichkeit zur Lernförderung geregelt werden. Welche Bevölkerungsgruppen nehmen diese eigentlich primär in Anspruch und wie stark sind hier die in den letzten Jahren Bedarfe gestiegen, beziehungsweise wodurch? Gibt es da auffällige Regionalverteilungen? Und wie sehen die Erfolgsquoten der Lernförderungsmaßnahmen eigentlich aus und auf welche Weise werden die evaluiert? Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Hilgers. Sie haben die Antwort und eine Minute, bitte.
Ja, das ist natürlich in einer Minute sehr viele Fragen, aber ich will kurz darlegen, dass es natürlich sehr sinnvoll ist, das Verfahren, jeder Vereinfachungsschritt für das Verfahren ist sehr gut. Wir haben zeitweise eine Situation gehabt, wo nach dem Januarzeugnis, Ende Januar, dann zwei Fünfen auf dem Zeugnis des betroffenen Kindes waren und dann konnte man eine Lernförderung beantragen. Und wenn Sie dann den Verfahrensablauf gesehen haben, hat das häufig bis Ende April gedauert, ehe das alles bewilligt und gemacht worden war und ehe man dann auch den gefunden hat, der die Lernförderung machte. Und wenn er dann ein Zauberkünstler war, hat er das geschafft, bis Juni das Kind auf 2,4 zu bekommen, anstatt auf 2,5, was in der kurzen Zeit wirklich Zauberei ist. Und wenn dann die 2,4 da war, wurde die Lernförderung wegen Erfolges wieder eingestellt. So kann das Verfahren nicht gehen. Nun hatten wir bei dem starke Familiengesetz schon eine deutliche Verbesserung. Und ich finde diesen Schritt jetzt wichtig, damit zeitnah mit der Lernförderung begonnen werden kann.
Vielen Dank. Damit sind wir bei der Fragerunde der SPD-Fraktion. 7 Minuten und ich frage in den Chat, wer macht's?
Frau Vorsitzende, das mache ich, Sönke Rix.
Herr Rix, bitte, Sie haben das Wort.
Vielen Dank an die Sachverständigen. Vielen Dank an das, was uns auch zugeschickt worden ist. Ich will mal direkt daran anknüpfen, was gerade das letzte Thema war und würde gerne Heinz Hilgers und Herrn Espenhorst da in diese Richtung auch nochmal befragen. Stichwort Lernförderung und Stichwort Wegfall der gesonderten Antragstellung. Welche Vorteile hat das nicht nur für die Familien, sondern eben auch für die Schulen und die Institutionen, dass es keine gesonderte Antragstellung gibt? Und wir sind uns ja größtenteils über dass die Gesetze, die jetzt hier vorliegen, positiv betrachtet werden. Nutzen wir also die Gelegenheit, auch noch ein bisschen über den Tellerrand hinaus zu gucken. Erklären Sie uns vielleicht auch nochmal, ob Sie das auch gut finden würden für andere Leistungen und was Sie da vielleicht auch für Ideen dazu hätten. Ich hatte das in Ihren Stellungnahmen so gesehen und auch in Ihrem Eingangsstatement so verstanden. Diese Zeit würde ich Ihnen jetzt gerne geben, das nochmal auszuführen, Herr Espenhorst und Herrn Hilgers.
Vielen Dank. Herr Hilgers, machen Sie bitte weiter.
Naja, ich habe das eben ja schon dargestellt. Also wenn es eine Antragstellung nicht bedarf, dann kann natürlich die Bildungsinstitution, die Schule, diese Lernforderung organisieren, in Angriff nehmen und abrechnen lassen. Und sie kann sie organisieren auf verschiedene Weise. Ich will da ein wichtiges Beispiel nennen. Wir haben in Essen beim Kinderschutzbund in allen unseren Kinderhäusern Blau im Elefant ein sogenanntes Lernhaus, das ergänzend zur Schule unter großen Erfolgen mehrfach ausgezeichnet eine solche Lernförderung für die Kinder macht. Es hat am Anfang Zeiten gegeben, nachdem diese sehr bürokratische Regelung da war, wo der Kinderschutzbund in Essen entschieden hat, wir versuchen das alles über Spenden, weil wenn wir das versuchen über diese Antragstellung, müssen wir ein oder zwei Leute anstellen, die für diese vielen Kinder das machen. Nicht, was natürlich ein Großteil dieser Förderung aufgefressen hätte. Und jeder Schritt, den wir jetzt machen, dass man sofort beginnen kann und dass es direkt über die Schule organisiert werden kann, mit den Eltern und diese Lernförderung durchgeführt werden kann, ist gut. Und sie werden auf die Weise natürlich damit rechnen müssen, dass sie sehr viel mehr Lernförderung haben, sehr viel mehr Antragsteller, sehr viel mehr Kinder, für die es finanziert werden muss und damit auch sehr viel mehr Kosten. Und das sollten sie unbürokratisch machen. Nicht so unbürokratisch wie bei den Testverfahren, aber so unbürokratisch, dass das zeitnah für die Kinder erledigt werden kann.
Vielen Dank. Und Herr Espenhorst, bitte.
Der Anspruch auf Lernförderung ist das eine, und dass es möglichst niedrigschwellig ist. Und grundsätzlich gilt zu überlegen, wie man es leichter machen kann, dass Familien diese Leistung in Anspruch nehmen. Und da muss man einerseits die Seite der Kinder und Familien betrachten, die das in Anspruch nehmen dürfen, und andererseits die Angebotsseite betrachten, wie diese Angebote der Lernförderung auch eingebettet sind. Herr Hilgers hat ja eben auch nochmal das angesprochen. Und da, glaube ich, muss man das gesamte Paket angucken. Welche Leistungen gibt es da, die begleitend auch notwendig sind? Welche Akteure gibt es, die Lernförderung anbieten? Und ich glaube, diese Angebotsseite gilt es zu stärken. Das gilt auch für Schulsozialarbeit, für Kitasozialarbeit. Das gilt für die Arbeit in Familienzentren, was deutlich ausgeweitet werden müsste. Im Prinzip geht es darum, nicht nur sich auf das Lernen zu beschränken und den Bildungsaspekt zu berücksichtigen, sondern es geht auch darum, die Entwicklung der Persönlichkeit, die Neugewinnung von Freiräumen. Man muss manche Kinder wieder richtig motivieren, wieder auf die Beine zu kommen. Und ich glaube, dafür braucht es Angebote und Strukturen, die jetzt gestärkt werden müssen.
Vielen Dank. Herr Rix, noch eine kurze Frage.
Ja, eine kurze Frage auch nochmal an Herrn Hilgers. Und ich würde noch gerne mit einbeziehen Herrn Klund. Und zwar nochmal nach der Einzelzahlung. Wir haben jetzt einen Kinderfreizeitbonus. Wir haben ja schon gehört, ist viel zu wenig und müsste eigentlich dauerhaft sein. Aber was könnte denn anschließende Maßnahmen sein nach dieser Einzelmaßnahme, die wir da haben? Was schlagen Sie grundsätzlich da noch vor?
Dankeschön, Herr Hilgers. Ihre Antwort? Herr Hilgers, Mikro anmachen, bitte.
Ja, ein Dauerbetrag, der ausgezahlt werden könnte an die Familien regelmäßig, auch in der Zukunft, wäre gut, den zu ermitteln und festzusetzen, festzustellen. Es ist sehr wichtig, dass das jetzt geschieht, aber Sie sollten wirklich überlegen, das beizubehalten. Sie haben jetzt an der Stelle jetzt nicht das Problem, sondern auf der Angebotsseite ein großes Problem. Sie haben ja durch dieses Paket auch noch Mittel für die Anbieter. Und bei den Anbietern ist das leider so, dass sie natürlich jetzt kaum noch organisieren können. Also in Mecklenburg-Vorpommern fangen in wenigen Wochen, also noch im Juni, die Ferien an. Da will ich darauf hinweisen, das ist ein gutes Beispiel, dass dieses Land das vorfinanziert, die Kosten, und bereit ist, das zu machen, damit die Anbieter dieser Leistungen überhaupt das machen können. Das ist ein gutes Beispiel. Darf ich da jetzt noch mal kurz von abweichen, indem ich auch den Vorschlag des Städtetages unterstütze, die Regelungen so zu treffen, jetzt in Bezug auf die Auszahlung dieser 100 Euro, dass auch die Kinderzuschlagsempfänger und auch die Empfänger von Wohngeld das ohne Antrag bekommen. Da unterstütze ich ausdrücklich den Vorschlag des Städtetages. Ich hatte im eigenen Stellungnahme geschrieben, dass wir das vielleicht so machen, dass wir an die Kommunen appellieren und an die Länder, das in eigener Regelung so zu machen. Aber der Vorschlag des Städtetages ist besser, den unterstütze ich ausdrücklich.
Dankeschön, Professor Klund, bitte. Kurze Antwort.
Anschließend, was Herr Hilgers gerade schon gesagt hatte, ich hätte jetzt sonst auch noch mal über Kindergrundsicherung gesprochen, über den Kinderzuschlag, auch zum Beispiel über ein kostenloses Mittagessen, was einfach grundsätzlich auch bürokratiemäßig wirklich eine große Erleichterung wäre, auch Stichwort Stigmatisierung, wenn es einfach für alle sozusagen gerade in Ganztagseinrichtungen grundsätzlich kostenlos wäre, erstens. Und dann würde ich noch mal gerne über diese vereinfachte Vergabe des Kinderzuschlags von letztem Jahr sprechen, denn immerhin ging es da ja um Hunderttausende von Kindern und Familien, die dazukamen, die jetzt plötzlich wieder weg sind. Wäre also die Frage, kriegen die jetzt den Kinderfreizeitbonus oder nicht?
Vielen Dank. Damit sind wir bei der Fragerunde der FDP-Fraktion. Sieben Minuten und Herr Seestern-Pauli, bitte.
Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Sachverständige. Ich hätte eine Frage vorneweg an Herrn Espenhorst, bezieht sich auch auf den Kinderfreizeitbonus. Da Kamera noch mal frei machen. Auf den Kinderfreizeitbonus, der weitgehend automatisiert ausgezahlt werden soll, was ja sicherlich auch zu begrüßen ist. Sie haben in Ihrer Stellungnahme darauf hingewiesen, dass Sie die 100 Euro für zu wenig ansehen. Da würde mich interessieren, wie sollte der Wert konkret ermittelt werden? Haben Sie da irgendwo Vorschläge für? Was wäre da angebracht? Zum Zweiten, bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich das richtig verstanden habe, dass Sie das mehr in die Richtung auch sehen, dass man weg von einer Einmalzahlung kommen müsste hin zu verstetigten Strukturen, wie auch immer die aussehen mögen, und vielleicht auch in dem Zusammenhang, ob Sie das einfach noch mal näher darlegen könnten. Bis dahin erstmal.
Vielen Dank und Herr Espenhorst.
Vielen Dank. Im Prinzip erstmal vorweg, ich finde es unglaublich wichtig, die Meinung, die Bedürfnisse von Kindern auch stärker wahrzunehmen. Da geht es um auch um Wertschätzung von den Lebenserfahrungen von Kindern und Jugendlichen. Das kommt im Augenblick viel zu kurz. Wir haben einzelne Studien zu dem Thema, aber grundsätzlich brauchen wir viel mehr Wissen darüber, wie Kinder durch die Pandemie gekommen sind und welche mittel- und langfristigen Bedarfe sich dadurch ergeben, weil bislang sind unsere Erfahrungswerte damit noch relativ gering. Zu den Bedarfen, die Sie angesprochen haben, die gehen sicherlich über die 100 Euro hinaus. Alleine wenn man sich anschaut, wie viele Kinder nicht an dem Mittagessen teilnehmen konnten, was im Bildungs- und Teilhabepaket enthalten ist, das summiert sich auf relativ große Summen, die da zusammengekommen sind. Jetzt ist davon die Rede, dass Familien mehr Urlaub nehmen können, sie Erholungen brauchen. Auch das ist in den Regelsätzen gar nicht enthalten von Sozialhilfe, Sozialleistungsempfängern. Insofern müsste man da an die Regelbedarfsermittlung rangehen und schauen, inwieweit wir das, was wir jetzt sagen, das ist extrem wichtig, Freizeit, soziale Teilhabe, Erholung, inwieweit das dauerhaft in den Regelsätzen enthalten ist.
Vielen Dank, Herr Seestern-Pauli.
Ja, da hätte ich noch eine direkte Nachfrage zu. Also Sie wären auch dafür, dass man sagt, die Folgen, die jetzt durch die Corona-Pandemie und die Einschränkung vorgenommen werden, sollte man auch möglichst breit wissenschaftlich nochmal ermitteln, um auch zielgerichtet darauf reagieren zu können. Also sprich mit den Unterstützungsmerkmalen, die Sie auch gerade skizziert haben.
Herr Espenhort, bitte.
Auf jeden Fall, weil ich glaube, es gibt nicht die Folge. Und ich glaube, es gibt auch nicht die Kinder und Jugendlichen, sondern es gibt Kinder, die kommen da sehr gut durch, die haben da eine schöne Zeit mit ihren Großeltern im Garten, auf der Schaukel. Es gibt aber auch die Kinder, die das als sehr bedrückend wahrnehmen und sehr darunter leiden und auf vielfältige Art und Weise darunter leiden. Es gibt Kinder, für die, also ein Kind, das 3 oder 4 Jahre alt ist, das lebt jetzt einen Großteil seines bewusst wahrgenommenen Lebens mit Maske, mit Kontaktbeschränkungen und mit einem sehr eingeschränkten sozialen Kreis, mit einem sehr eingeschränkten Freundeskreis. Und ich glaube, da muss man schauen, was macht das mit Kindern und Jugendlichen langfristig, auch Jugendliche, die sich in der Entwicklung befinden, in ihren Jugendjahren, was wir da alles gemacht haben, was manchen Jugendlichen heute nicht offen steht, das hat weitreichende Folgen. Und ja, wir brauchen da wahnsinnig viel Forschung und wir müssen die Jugendlichen auch selber dazu fragen und zu Wort kommen lassen.
Dankeschön, Herr Seestern-Pauli, bitte, Ihre Frage.
Ja, herzlichen Dank. Dann hätte ich noch eine Frage an Herrn Künkler. Und zwar ist es ja so, dass Sie in Ihrer Stellungnahme sehr eindrücklich darauf hinweisen, dass neben Lernrückständen bei vielen Kindern und Jugendlichen, da sind wir wieder voll beim Thema, nachweislich psychische, kognitive, gesundheitliche und soziale Belastungen und Probleme entstanden sind. Weiter weisen Sie darauf hin, dass aufgrund des Lehrermangels Fördermaßnahmen auch von außerschulischen Anbietern einbezogen werden sollten und dass es für diese Anbieter verbindliche Qualitätskriterien gelten solle. Und da würde mich interessieren, was genau Ihnen da vorschwebt. Also wie können wir das noch ein bisschen konkreter fassen? Das würde mir sehr helfen.
Dankeschön. Und Herr Künkler, bitte Ihre Antwort.
Ja, ich sag's mal so rum. Aus unserer Sicht wäre es mittelfristig die Aufgabe, die Schulen so ausreichend auszustatten, dass sozusagen individuelle Förderung und Nachhilfe im Rahmen des schulischen Regelangebots erbracht werden kann und dass gar keine Nachhilfeleistungen von Dritten erforderlich sind. Also die Schule so stärken, dass individuelle Bedarfe in der Schule langfristig gedeckt werden können. Das ist natürlich ein langer Weg bis dahin. Und für die Übergangszeit haben wir einfach den Sachverhalt, Herr Hilgers hat es gesagt, es gibt sehr engagierte, sehr gute, gemeinnützige Anbieter im Feld der Nachhilfe. Es gibt natürlich auch viele gewinnorientierte Private mit einer sehr großen Bandbreite an Qualitäten und auch mit einer großen Bandbreite des Leistungsverhältnisses zwischen Preis und Qualität. Da war bisher dieses Antragserforderlich, Erfordernis vielleicht sogar eine kleine Hilfe, dass die Jobcenter nochmal drüber gucken könnten, bei wem gewähre ich denn hier Lernförderung. Es ist richtig, dieses Antragserfordernis jetzt wegen Corona erstmal wegzulassen, aber an diese Stelle müssten zumindest Qualitätsstandards gelten, die Private einhalten müssen, um für die Nachhilfe-Lernförderung zugelassen zu werden.
Vielen Dank. Und noch eine kurze Frage, Herr Seestern-Pauli.
Ja, ganz kurz an Herrn Frese nochmal, nämlich wie die Kommunen die Digitalisierung von Prozessen und Automatisierung bewerten und in dem Zusammenhang, welche Ressourcen, Informationen, Unterstützung Sie sich an dieser Stelle von Seiten des Bundes erhoffen würden.
Dankeschön, eine gute halbe Minute. Herr Frese, Sie sind dran.
Da strenge ich mich an. Ich hoffe, das klappt. Das klappt. Inhaltlich sehen wir uns, also die gemeindlichen Träger und alle anderen und schulischen Träger natürlich in der Verantwortung dafür, auch die Konzepte zu entwickeln. Aber der Bund kann dabei immer das tun, was er eigentlich am besten kann, dabei unterstützen, die Grundlagen dafür zu schaffen bzw. weiterzuentwickeln, technisch wie auch von der notwendigen Software her und Ähnliches. All diese Dinge kann der Bund sehr gut machen, was die Grundlagen angeht. Tatsächlich machen müssen es dann die Kommunen und das tun wir auch gerne. Danke.
Vielen Dank. Und damit sind wir bei der Fragerunde der Fraktion Die Linke. Und 6 Minuten, Herr Müller, Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank auch an die Sachverständigen für die Eingangsstatements und für die Stellungnahmen. Und das ist ja klar, dass wir nicht über die Verlängerung des 5. Investitionsprogramms Kita ausführlich reden müssen. Da gibt es große Einigkeit, die Fristen zu verlängern. Können wir an der Stelle einen Punkt machen. Ich würde meine Fragen an Professor Klund richten, besonders nochmal für Ihre umfangreiche Stellungnahme. Meinen herzlichen Dank. Ich würde Sie zunächst fragen, was Sie mit dem Aufholpakt in Sachen Kindeswohlvorrang und Umsetzung UN-Kinderrechtskonventionen meinen. Und Sie hatten es gerade schon angedeutet, dann war die Zeit abgelaufen. Insbesondere was es bedeutet für den Kinderzuschlag, der im letzten Jahr ja über diesen Notkinderzuschlag kurzfristig ausgebaut worden ist und wo Sie aktuell Probleme beim BOT sehen.
Vielen Dank. Und Professor Klund, Sie haben bitte die Antwort.
Ja, vielen Dank. Also, wo fange ich an? Die Tatsache, dass sozusagen das Kindeswohl Vorrang bei allen staatlichen und nichtstaatlichen Entscheidungen gelten soll. Ja, das ist ja sozusagen Bundesgesetz seit 1992. Übrigens damals von der Familienministerin Angela Merkel eingebracht. Und es ist sozusagen kein Geheimnis, dass dieser Kindeswohlvorrang im Laufe der letzten 14 Monate eher in den Hintergrund getreten ist, um nicht zu sagen, überhaupt die Kindeswohlbeachtung ist in den Hintergrund getreten. Und damit eben auch zum Beispiel Beteiligung, Partizipation, die verschiedensten Studien, die wir jetzt inzwischen kennen, können das auch nochmal zeigen, genau dieses Gefühl von Kindern und Jugendlichen. Übrigens gerade auch bei Schülerinnen und Schülern, bei jungen Leuten dieses Gefühl, dass sie auch nur instrumentell wahrgenommen werden, ja, dass sie also auch nur als Absolventen zum Beispiel wahrgenommen werden, nur als Schüler wahrgenommen werden, aber nicht praktisch als junge Menschen, die, Herr Estenhaus hat es ja eben gerade auch schon gesagt, alle möglichen Bedürfnisse und Interessen als junge Menschen auch noch haben, die sind tatsächlich in den Hintergrund getreten. Und insofern denke ich, ist es tatsächlich immer noch an der Zeit, dass, wenn man schon von einem Aufholpakt spricht, dass tatsächlich von Regierungsseite gesagt wird, jawohl, wir haben bei uns einfach einen großen Aufholbedarf für uns, wo wir sozusagen Schutz, Förderung und Beteiligung von Kindern und Jugendlichen und Kinderrechtsorganisationen und Schülervertretungen und Jugendverbänden, das müssen wir alles jetzt erstmal wieder reorganisieren beziehungsweise überhaupt organisieren. Denn das ist tatsächlich schon vor der Krise zu kurz gekommen, aber während der Krise ist es fast vollständig an vielen Stellen abgestellt worden. Da denke ich, das ist absolut elementar, sich damit auseinanderzusetzen. Und dann, wie gesagt, dann ist halt diese Blickrichtung etwas Wichtiges. Wer soll aufholen? Wer muss aufholen? Denn das ist ja auch ein defizitärer Kinderblick, der da sozusagen als Subtext mitschwingt, nicht wahr? Dass die Kinder sozusagen jetzt die Defizite haben und die Erwachsenen, die Politik kümmert sich dann darum. Aber nicht etwa das Umgedrehte, denn die Kinder haben ja überhaupt nichts falsch gemacht in den letzten 14 Monaten, ja? Im Gegenteil. Also das wäre jetzt sozusagen der eine Punkt, der Respekt sozusagen vor der Kinderrechtskonvention, die Umsetzung der Kinderrechtskonvention, denke ich, ist ganz wichtig. Aber jetzt, um nochmal auf diese beiden konkreten Punkte zu sprechen zu kommen, die Sie auch gefragt hatten. Ein Aufholpakt ist eben nötig in Bezug auf die bislang mangelhafte Familienbildungs- und Sozialpolitik gegen Kinderarmut. Wir alle wissen, es gab von der Koalition selbst 2018 im Vertrag festgeschrieben, das Ziel, wir werden ein Maßnahmenpaket zur Bekämpfung der Kinderarmut schnüren. Ja? Und auch schon damals war völlig klar, es geht nicht nur um Kinderzuschlag und BOT-Vereinfachungen, sondern es geht tatsächlich um ein Gesamtpaket. Das ist jetzt immer noch nicht vorhanden, beziehungsweise das, was bislang da ist, ist tatsächlich nicht ausreichend. Aber wenn Sie sich jetzt nur anschauen, im letzten Jahr den erleichterten Bezug des Kinderzuschlags, das waren ja immerhin 450.000 Kinder, die da jetzt zusätzlich hineinkamen in den Bezug des Kinderzuschlags. Und in der Tat wäre es, nachdem die jetzt alle wieder rausgeflogen sind seit Ende letzten Jahres, wäre es schon von Interesse für uns zu fragen, sind die jetzt in SGB II gegangen, sind die jetzt über Wohngeld gegangen oder sind die jetzt plötzlich ganz raus? Und was passiert denn? Das ist ja immer dieser wichtige Punkt bei einer Abbruchkante. Wer sozusagen, selbst wenn nur 7 Euro Kinderzuschlag bekommt, wenn du da raus bist, bist du zugleich beim BOT raus, bist du zugleich bei allen anderen Leistungen und Vergünstigungen auch raus und hast auf einmal einen enormen Abbruch. Und diese Punkte, das würde mich schon sehr interessieren, dass dem nachgegangen wird, dass diese Kinder halt eben tatsächlich in den Genuss des Bildungs- und Teilhabepakets bzw. des Kinderfreizeitbonus gelangen. Und Heinz Hilgers hat es vorhin angesprochen, beim BOT, die kürzlichen Ergebnisse, die da jetzt gewonnen wurden, statistisch erstmal nur für die Kinder in SGB II, für die Wohngeld- und Kinderzuschlagskinder wissen wir es ja noch gar nicht genauer. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, dass natürlich Schulausflüge nur 7,3% waren der Bedarfsberechtigten. Okay, das ist geschenkt fürs letzte Jahr. Aber bei Lernförderung, gerade bei Lernförderung, über was wir die ganze Zeit sprechen, Nachhilfe 11%, das müssen Sie sich mal vorstellen. Also das heißt über 88%, die das nicht bekommen haben. Und hier denke ich, beim Bildungs- und Teilhabepaket muss immer wieder hervorgehoben werden, seine Entstehungsgeschichte,
aus dem Bundesverfassungsgerichtsurteil von 2010 nicht widersprechend gegen Artikel 1 und Artikel 20 des Grundgesetzes, Menschenwürde und Sozialstaatsgebot, der Bedarfsermittlung bei Kindern. Und deshalb muss nachgearbeitet werden. Daraus entstand dann irgendwann das BOT. Und wenn dann sozusagen das nicht gewährleistet wird, den Bedarfsberechtigten, heißt das, ein Teil ihres Existenzminimums geht verloren. Und darüber müssen wir uns Sorgen machen.
Vielen Dank. Damit sind wir bei der Fragerunde von Bündnis 90, die Grünen, 6 Minuten. Und Frau Dillegös, bitte.
Danke, Frau Vorsitzende. Ich will mal mit einer Frage aus der Situation anfangen an Herrn Estenhorst. Herr Künkler hat jetzt angedeutet, dass mit dem Wegfall der Antragspflicht bei der Lernförderung es dazu führen würde, dass Qualität sinkt oder gar es zu Missbrauch bei manchen eigentlich in der Einrichtung führen würde. Wie können Sie uns das mal einschätzen? Wie schätzen Sie das ein?
Dankeschön, Herr Espenhorst. Bitte Ihre Antwort.
Man muss das auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Das ist extrem wichtig. Das heißt nicht, dass man das kritisieren sollte. Ich finde es richtig, dass man jetzt möglichst kurzfristig reagiert und die Inanspruchnahme möglichst niedrigschwellig macht. Wir sehen auch vorher schon, die Hürden zur Inanspruchnahme sind teilweise viel zu hoch. Und deswegen müssen wir Anreize schaffen, die Qualität zu verbessern. Das ist sicherlich der zweite Schritt, der jetzt ansteht. Und da geht es darum, dann die entsprechenden Kontrollen oder auch die Standards einzuführen, die für alle dann verbindlich gelten.
Vielen Dank. Frau Dillegös, Ihre nächste Frage.
Danke. Zweite Frage an Herrn Espenhorst. Herr Espenhorst, es gibt ja auch verschiedene Titel jetzt bei Kinderfreizeiten und Familienerholung, was aufgestockt wird. Wie schätzen Sie das ein und wird das auch so in Anspruch genommen werden können?
Herr Espenhorst, bitte.
Das ist zu hoffen, weil es geht darum, dass die Maßnahmen, die jetzt im Corona-Aufholpaket beschlossen werden, möglichst niedrigschwellig sind, dass sie ausreichend sind, dass sie also bedarfsorientiert sind und dass sie möglichst schnell umgesetzt werden, damit wir schon möglichst in diesem Sommer davon Gebrauch machen können, dass wir die Familien erreichen, die davon auch profitieren sollen. Weil wenn das Ganze erst im Herbst steht, ist es möglicherweise schon zu spät. Insofern sollte darauf geachtet werden, dass die Maßnahmen, die jetzt geplant sind, dann möglichst schnell auf die Straße gebracht werden.
Vielen Dank. Frau Dillegös, bitte.
Die nächste Frage geht an Herrn Hilgers. Herr Hilgers, können Sie uns nochmal diesen Kinderfreizeitbonus einordnen? Halten Sie die einmalige Leistung von dieser Kinderfreizeitbonus ausreichend und ist das ein ausgewogener Ausgleich für die pandemiebedingten Belastungen in den Familien?
Vielen Dank. Herr Hilgers, bitte.
Ja. Also es ist natürlich nicht ausreichend und auch nicht unsere Wunschvorstellung, ist aber besser als nichts. Weil man ja mit den 100 Euro jetzt auch dann, wenn es nicht gelingt, und das ist sehr wahrscheinlich, dass mit den übrigen Mitteln viele Ferienfreizeiten noch im Sommer angeboten werden. Also ich sag mal, für unsere Ortsverbände, die planen ihre Ferienfreizeiten, wenn die vorbei ist im Sommer. Nicht? Dann beginnt die Planung der nächsten im September und Oktober. Und deswegen ist es jetzt für viele, in vielen Bundesländern, die jetzt auch sofort mit den Ferien beginnen, fast unmöglich. Aber mit den 100 Euro kann man natürlich auch in einen Freizeitpark gehen. Man kann ins Kino gehen, man kann ins Kindertheater gehen, man kann in Zoo gehen, man kann natürlich vieles damit tun. Und das ist auch eine wichtige Entlastung, weil es geht eben nicht nur um Schule, nicht nur um Bildung. Und es geht auch gar nicht nur um die Frage, ob da der schöne, wie bei meiner Enkelin, der schöne Garten bei den Großeltern ist und man da viel machen kann. Ich habe bei ihr zum Beispiel erlebt, dass sie selbst in der ersten Pandemiewelle mit 3 Jahren morgens oder 2,5 morgens, wenn die wach wurde, die Namen aller Kinder aus ihrer Gruppe, aus der Kita aufsagt. Sehnsüchtig, was weint, dass sie da nicht hin konnte. Also die Kinder brauchen Kontakt zu anderen Kindern. Deswegen sind die Maßnahmen gut und es ist gut, dass das so unbürokratisch jetzt mit den 100 Euro geschieht. Und wie gesagt, nochmal die Bitte, nehmen Sie den Vorschlag der kommunalen Spitzenverbände, damit das auch für die die Familien mit Kinderzuschlag und Wohngeld möglich ist.
Vielen Dank. Und Frau Dillegös.
Ich stelle die nächste Frage an Herrn Espenhorst und wenn noch Zeit ist, an Herrn Klund die gleiche Frage. Herr Espenhorst, Sie haben in Ihrem schreiben in der Stellungnahme, dass sozial-kulturelle Teilhabe nicht adäquat berücksichtigt wird in den Vorgaben. Sie beziehen sich auf eine Regelsatzbemessung und strukturelle Unterdeckung. Können Sie diesen Punkt nochmal veranschaulichen und was bedeutet das auch im Zusammenhang mit dem, was Sie uns gerade vorgeführt haben, Herr Klund?
Herr Espenhorst, bitte.
Ich versuche mich kurz zu halten. Es ist ein Widerspruch, dass die Bundesregierung jetzt sagt, wir müssen die Freizeitaktivitäten fördern und gleichzeitig im Regelbedarfsermittlungsgesetz sagt, Freizeitaktivitäten werden nicht gefördert, nicht strukturell. Ebenso ist es mit Urlaub und ebenso ist es mit dem an das BOT ausgelagerten Mittagessen und die soziale und kulturelle Teilhabe.
Dankeschön. Und
insofern geht es hier nicht um eine Einmalaktion, sondern es geht darum, Familien dauerhaft zu unterstützen.
Dankeschön. Und Herr Klund, Professor Klund, Sie haben die letzten Sekunden, bitte.
Ja, vielen Dank. Also ich sehe das genauso wie Herr Esmos und kann mich da auch darauf nur beziehen. Es hat ein bisschen was von Kompensation einer Kompensation. Das war, erinnert mich so ein bisschen an das, was wir mal hatten vor 10 Jahren mit dem Betreuungsgeld und danach dem nächsten Gesetz, welches dann geregelt hatte, was denn passiert, wenn die Leute dann nicht mehr in die Rente einzahlen. Also sprich, man macht praktisch eine Kompensation der Kompensation. Also hier ist halt eben eine Unterversorgung, die absichtlich so geschieht in den verschiedensten Bereichen, die nicht bedarfsgerecht ist. Jetzt wird halt eben mit einem kleinen bisschen nachgearbeitet. Da kann man sagen, es ist richtig. Wie gesagt, jeder Schritt aus einer Sackgasse geht in die richtige Richtung. Aber es wäre natürlich schon schön, wenn das Ganze nochmal betrachtet werden würde, bedarfsgerecht.
Vielen Dank. Damit sind wir beim zweiten Teil der Fraktion der CDU-CSU. 10 Minuten. Und Herr Beermann, Sie haben das Wort.
Ja, so ist es, Frau Vorsitzende. Vielen Dank. Ich habe auch tatsächlich nur noch eine einzige Frage. Und die würde ich gerne an Herrn Künkler vom DGB stellen. Die ist vorher noch offen geblieben. Mich würde mal interessieren, wie der DGB Folgendes bewertet in dem Entwurf, nämlich auch aus Ihrer Sicht nochmal zu hören, wie Sie den Bereich der Fristenverlängerung bei der Kinderbetreuungsfinanzierung bewerten. Das wäre meine letzte Frage und den Rest würde ich dann abgeben.
Vielen Dank und Herr Künkler, bitte.
Ich kann mich auch kurz fassen. Also die Verlängerung der Fristen beim Ausbau der Kita-Betreuung bewerten wir uneingeschränkt positiv. Wenn wir die Fristen gelassen hätten, wäre es ja zu dem Effekt gekommen, dass dringend benötigte Bundesmittel nicht mehr zur Verfügung stehen und verfallen, nur weil Fristen ablaufen. Das wäre ja irrsinnig im Interesse eines zügigen Ausbaus der Kinderbetreuung. Von daher an der Stelle eindeutig sinnvoll, sachgerecht und sehr gut, dass es diese Fristverlängerungen gibt. Eine zweite und andere Frage ist aber, wie geht es danach weiter? Also man müsste sich ja Gedanken machen über einen mittelfristigen und längerfristigen Ausbau der Kinderbetreuung. Und da sind halt noch Fragezeichen offen, was dann eine Aufgabe für die nächste Legislatur ist, hier auch Anschlussmöglichkeiten zu schaffen und es nicht mit der Fristverlängerung jetzt dann auslaufen und enden zu lassen.
Vielen Dank. Damit haben wir hier geschenkte Zeit und wir kommen zur letzten Fragerunde. Das ist die von der SPD und 6 Minuten. Und Herr Rix, machen Sie weiter.
Ich schenke meine Zeit auch und wir schenken unsere Zeit.
Okay.
Vielen Dank an die Sachverständigen.
Ja, vielen Dank. Damit sind wir am Ende unserer Anhörung. Ich danke den Sachverständigen und allen Zuschauerinnen und Zuschauern, wünsche Ihnen eine schöne Woche und schließe damit die öffentliche Anhörung.